und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, Folge 116. Ich habe es mir dieses Mal gemerkt und das mache ich nicht alleine, ich habe den Robin dabei.
Hi.
Wie geht's dir, Robin? Erzähl, wie ist es so ja. Deinem Leben?
viel geht da ab, aber vor allen Dingen freue ich mich diese Woche über die World Championship zu reden, das vielleicht letzte Competitive Turnier, was wir in Magic haben werden für die vorsehende Zukunft. Aber daneben, was haben wir denn da noch sonst so?
Ja, also wir haben die von dir angesprochene World Championship, über die wir reden wollen. Wir haben Innistrad Crimson Vow. Wir setzen uns einen kleinen Blick in die Zukunft und erzählen euch unsere Wünsche, unsere Hoffnungen und unsere Ängste. Und dann haben wir uns rausgesucht, eine Sache, die ihr uns entgegengeworfen habt mit sehr großer Begeisterung, was wir gar nicht so krass erwartet hatten, und zwar den Tribal Clash, haben wir uns zwei Völkchen rausgesucht, ganz, ganz kleine Tribes, über die wir reden wollen. Dann haben wir noch Ask Us Anything am Ende und dann war es das für diese Woche, oder?
Genau, und dann würde es danach die Woche weitergehen. Aber bevor wir so weit vorspulen, wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, dann wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr das hier abonnieren könntet. Dasselbe auch bei MTG Blackset gerne machen könnt. Der hat da ausgezeichneten Videocontent nur für euch da draußen. Dasselbe übrigens, wenn ihr bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört, gerne mal folgen, gerne mal eine positive Review oder einen Daumen hoch hinterlassen, wo das denn möglich ist. Das hilft uns, weiter zu wachsen und ihr stimmt uns alle sehr froh. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, haben wir drei Adressen für euch. Einmal Twitter, einmal Instagram und natürlich den Discord, wo wir eben schon erwähnt Formatvorschläge annehmen. Vorschläge für eben den Tribal Clash, den wir jetzt versuchen, ein bisschen regelmäßiger zu machen. Und eben auch Ask Us Anything. Wenn ihr Fragen habt zu dem, was wir besprochen haben, zu Magic the Gathering, zu uns persönlich, könnt ihr das sehr gerne dort und an uns tragen. Und wir suchen uns dann jede Woche eine Handvoll Fragen raus, auf die wir dann eben eingehen. Zu guter Letzt haben wir noch Patreon, patreon.com/gamery. Da könnt ihr uns finanziell unterstützen und trägt quasi dazu bei, dass wir ja hier euch wöchentlich die Magic News bringen. Und als kleines Dankeschön bekommt ihr den vollen Podcast als Video in voller Länge zur Verfügung gestellt, sobald ich ihn fertig habe. Meistens sind das so ein, zwei Tage vor Release der ersten Folge auf YouTube beziehungsweise von dem Podcast. Manchmal ist es auch nur eine Stunde, wenn es ein bisschen knapper wird. Aber das, das nur dazu. Und ich würde dann sagen, steigen wir mal ein ins erste Thema, und zwar die Magic World Championship. Wir haben einen fabelhaften neuen World Champion bekommen in Form von Yuta Takahashi, der im Finale gegen Jean-Emmanuel Desprats den Sieg erringen konnte mit seinem Is It's Dragon Deck. Wollte ich hier gerade mal fragen, wie hat es dir denn gefallen? Hast du es gucken können und was hast du so mitgenommen aus den Matches?
Also ich habe das Finale nur so ein bisschen geguckt. Ich muss leider sagen, das Matchup habe ich halt an dem Tag dreimal geguckt oder so, gefühlt. Und musste deshalb einfach gefühlt nicht mehr zugucken. Es war dennoch sehr, sehr spannend. Das Finale habe ich mir auf jeden Fall als tatsächlich nicht live, sondern als VOD noch angeguckt. Und ich habe mir die kompletten Top 4. Wir hatten ja Top 4, hatten wir auch einen deutschen Vertreter dabei.
Ja.
Und dementsprechend habe ich mir die Top 4 als VOD nochmal gegeben. Davor das ganze Geplänkere, ich habe mal reingeguckt, ich habe mal so ein, zwei Fails gesehen, gerade gegen unseren guten Arne wurde auch ein Fail gebracht, den ich geguckt habe, der einfach witzig war. Und war halt okayisch, aber die Top 4, die habe ich mir tatsächlich angeguckt. Das fand ich ganz gut, dass es am anderen Tag war und dass man es machen konnte. Ich weiß nicht, hast du irgendwas gucken können? Hast du irgendwie dich
so animiert? Also ich habe es live auch nicht gesehen. Ich habe im Nachhinein mir ein paar Sachen angeguckt und halt mehr oder weniger live die Sachen halt in Social Media mitbekommen. Also hauptsächlich Reddit und Twitter. Da wurde ja auch regelmäßig geupdatet, wie da gerade das Ganze steht. Ich habe tatsächlich ein paar lustige Sachen gesehen, wie zum Beispiel, das war, glaube ich, während der Draft-Sektion, wo von Kaisuke Sato, der quasi interviewt wurde zu seinem Draft-Deck. Und vorher wurde schon gesagt, so, ach ja, das ist ein interessanter Take an diesem Draft-Archetyp. Und das ist halt nicht ein optimales Deck. Und dann wird er halt dann interviewt und er sagt nur in einem Satz, ja, das ist kein gutes Deck. Das war alles, was er dazu zu sagen hatte. Und ich habe mich da schäbig gelacht drüber. Richtig so trocken, einfach nur, nein, das war kein guter Draft für mich, danke. Aber genau, wie die ersten Runde hatten wir ja, Drafts und eben dann Runde 4 bis 7 dann halt eben Standard. Und was bei den Standard-Decks, wir haben ein bisschen früher die Decklisten schon bekommen. Das war nicht so vorgesehen. Das war leider ein kleiner Fail. Da sollten eigentlich zu Beginn der ersten Runde sollten alle Decks bekannt werden. Das war jetzt aber doch ein paar Tage vorher so der Fall. Und wir haben ein paar interessante Listen. Wie zum Beispiel der zweitplatzierte Jean-Emmanuel Depra hat eine Teamer-Liste gespielt mit Treasures, die den Murktide Regent aus Innistrad im Zentrum hat, zusammen mit Magda Brazen Outlaw. Also die haben da so eine
Murktide Regent ist aus Modern Horizons 2.
Oh, sorry, Moonvale Regent, sorry. Das ist der falsche Drache, der falsche Regent. Nein, der Moonvale Regent, der hat er sich quasi genommen und hat damit so ganz gut eigentlich performt. Es war so ein Off-Meta-Call, ähnlich wie zum Beispiel, wir haben White Weenie Decks, die blau splashen, beziehungsweise eins von Noriyuki Mori, der dann eben, ich glaube, mehr oder weniger nur Counterspells und ein bisschen blaue Kreaturen, unter anderem halt den Spectral Adversary spielt, in der Mainliste, aber halt hauptsächlich mit der Interaktion ja von Fading Hope oder Javaris Disruption und natürlich Alruin's Epiphany. Wenn du ein blaues Deck im Standard aktuell spielst, muss mindestens eine Epiphany mit drin sein. Aber ja, das sind so quasi die Off-Meta-Decks, die man jetzt nicht erwartet hat. Der Rest war wirklich Is It Dragons, Is It Control, Grixis Control, was quasi wirklich ähnlich wie die Azorius, also die blau-weißen Weenie-Decks, eine weitere Farbe splasht, um halt so ein bisschen mehr interagieren zu können. Also hier sind hauptsächlich halt genau, Duress und Lachi's Thirst sind so die ja, Main-Lister quasi. Aber ja, sehr viel Alruin's Epiphany. Wie hat das, würdest du sagen, dass das dein Spaß am Format schon sehr viel getrübt hat? Oder sagst du, okay, wir haben zwar nicht viel Diversität in den Decks, aber dafür haben wir quasi High-Level-Power mit drin. Wie würdest du das beschreiben vom, was du gesehen hast?
Also das, was ich gesehen habe, ist genau das, was du beschrieben hast mit dem High-Power. Ich finde es vollkommen okay, wenn man 3, 4, 5 Decks nur hat, die dann allerdings auf hohem Niveau gegeneinander gespielt werden. Ich muss nicht bei einer Top 16 16 verschiedene Decks haben. Es gibt starke Karten in Magic und es gibt schwache Karten in Magic. Ich weiß, das ist für ein paar Leute ein bisschen überraschend, aber es gibt starke und es gibt schwache und man spielt halt die starken Karten in Magic. Und wenn du sowas hast wie Alruin's Epiphany oder Consider, bestes Beispiel, Consider ebenfalls, ist es so, dass die Karte gespielt wird? Ja, nein, vielleicht. Und dann wird geschaut, ist sie stark genug? Wenn sie zu stark ist oder sehr stark ist, dann ja. Wenn sie okay ist, dann vielleicht. Und wenn sie schwach ist, dann nein. Und dementsprechend, ich finde es nicht schlimm. Vor allem nicht, weil die Listen ja meines Erachtens nach immer noch eine Mini-Takes dran hatten. Also es gab ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, keine 75 Copy-Paste-Liste.
Nee, auf gar keinen Fall. Also es ist auch wirklich was, was man, glaube ich, beachten muss, wenn man sich die Listen anguckt und man jetzt sagt, okay, das möchte ich zum FNM mitnehmen oder auf die Ladder auf Arena spielen. Das sind alles so Sachen, das ist halt nochmal ein Unterschied, wie man an eine Meta rangeht, wenn man dran teilnimmt. Also Yuta Takahashi hat zu seinem eigenen Deck, also Is It Dragon Deck, gesagt, das ist nicht das beste Deck im Standard. Das beste Deck im Standard ist wahrscheinlich Is It Control. Aber es ist halt ein Deck, was gut in eine Umgebung passt, wo viele der besten Decks herumlaufen. Das heißt, wenn viel Mono Green, was wir auch teilweise sehr häufig hatten, sehr viel Epiphany, sehr viel, ja, hier White Aggro Decks unter anderem mit drin haben, da passt das eigentlich ziemlich gut. Ähnlich wie der Zweitplatzierte mit Tima Treasures. Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Brew. Auf jeden Fall das Kreativste, glaube ich, was wir gesehen haben in dem Turnier. Aber hat natürlich in der Basis jetzt auch immer noch, sag ich mal, eine Seeker's Chariot, eine Ranger Class, einfach nur, weil es halt eben starke Karten sind. Und hat halt dieses Dragon Aggro Package noch mit drauf, weil sie es halt eben anbietet. Also ich würde, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, zu versuchen, Decks 1:1 so zu übernehmen und auf der Ladder zu spielen. Ich glaube, dann wird man sehr böse überrascht teilweise.
Ja, denke ich halt ganz genauso. Vor allem, weil solche Turniere immer im Vornherein die Leute sich 1000 Gedanken machen, was spielen die anderen? Welche Personen sind mit im Turnier und was werden die spielen? Und das gab's immer schon im Competitive Play. dass dann auf einmal Leute gecounterpickt wurden, sag ich mal ganz doof, oder mit Counterdecks geschlagen wurden und alle dahin sagten, oh krass, das Deck oder was auch immer, das ist total geil, das muss ich jetzt nachspielen. Und dann regen sie sich auf, dass sie es A nicht so gut hinbekommen und B einfach keinen Erfolg haben, weil sie halt nicht genau gegen das spielen, gegen das du vorbereitet warst. Und das vergessen ganz, ganz viele Leute, leider.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, was ich sehen könnte, ist, dass so ein paar Karten aufgrund dieses Turniers jetzt super hoch spiken im Preis. Also ja, zum Beispiel Smoldering Egg oder hier der Moonvale Region, den ich eben gesagt habe, so eine Karten, die vorher jetzt, also klar wurden die gespielt, aber ich glaube, jetzt sind sie halt nochmal so richtig bei allen da, wo sie sagen, okay, das ist, also Smoldering Egg potenziell der beste Two-Drop aktuell im Format. Moonvale Regent ist halt so ein bisschen eine weirde Karte, um die man so ein bisschen drumrum spielen muss, aber ich glaube halt, oder ich erwarte fast schon, dass die halt ziemlich hoch noch spiken werden im Preis, also bin ich da auf jeden Fall gespannt. Und was hat der gute Yuta Takahashi gewonnen? Natürlich erstmal eine Stange Geld, das muss man sagen, aber auch eben unsere dritte World Championship Karte, die dann irgendwann nächstes Jahr kommen wird. Jetzt wäre natürlich die Frage, wir hatten den Ferron Champion von Javier Dominguez, wir hatten den Elite Spellbinder von Paolo Vito da Moderosa. Welche Farbe würdest du erwarten von einem Yuta Takahashi, der halt hier mit einem Izzet Dragon Deck? Glaubst du, es würde irgendwas in Reminiszenz des Decks sein? Oder glaubst du, es ist was mehr Persönliches, wo er sagt, okay, so eine Karte wollte ich schon immer mal sehen, so ein bisschen wie zum Beispiel der Snapcaster Mage, der auch so eine Karte war von so einer von so einem Einschreiben, wo man gesagt hat, boah, so ein Effekt hat mir irgendwie gefehlt.
Ja, die Snapcaster, und es gibt ja noch ganz, ganz viele andere, die ja auch von großen Pro-Tour-Gewinnern, nee, waren es Pro-Tour-Gewinner oder was auch?
Das waren so Special-Events, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es waren quasi so, nicht jetzt World Champions automatisch, aber es waren so Design-A-Card-Turniere so und die Gewinner davon.
Nee, das waren schon Prestige-Turniere, das waren nicht Design-A-Card-Turniere. Das waren schon Prestige-Turniere, soweit ich weiß. Und da haben die Leute schon was gesagt. Manche Sachen wurden ja sogar abgelehnt, tatsächlich. Also manche Karten, die eingereicht wurden, gesagt haben, damals war es halt noch so, du bist halt hingegangen und gesagt, ich hätte gerne diese Karte als meine Karte. Und da wurden teilweise auch Karten abgelehnt. Ich muss sagen, ich kenne einfach die Person zu wenig. Genau wie gefühlt alle anderen 16 Leute, bis auf zwei, die in diesem Turnier gespielt haben, sind für mich halt wildfremde Menschen. Ich kann dir nicht sagen, ob es jetzt im Sinne des Decks ist. Es wäre meiner Meinung nach ziemlich dämlich. Ich glaube, er müsste jetzt hingehen, einfach eine neue Karte designen, die, wenn sie nächstes Jahr rauskommt, wahrscheinlich Ende nächsten Jahres, damit sie in irgendein Set reinpasst. Und bis dahin weiß man ja noch überhaupt nicht, ob Dragons überhaupt noch ein Ding sind.
Ja, das stimmt allerdings. Ja, es ist halt ein großes Problem, ne, von diesem ganzen Turnier. Ich meine, ne, ein paar Namen kann man sich merken. Und es gab so leichte so Storytelling-Sachen wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Yuta Takahashi selber war, aber es war auf jeden Fall sowas, dass jemand, glaube ich, 0-3 aus dem Draft-Portion rausgegangen ist und dann 7-0 in der Constructed-Portion quasi gefinisht hat. Also es gab schon so Momente, wo man denkt, wow, okay, das hat schon ein bisschen Underdog so Gefühle, wo man irgendwie denkt, so krass, das ist halt, das muss man auch erstmal machen bei so einem Turnier. Aber ja, es bleibt auf jeden Fall zu spannend zu sehen. Ich fand's auch sehr überraschend, dass die komplette Top 4, dass kein einziger amerikanischer Vertreter da ist. Und normalerweise Magic the Gathering, zur Erklärung für die Leute, die es nicht wissen, sehr Amerika nicht dominiert, aber die haben schon einen klaren Vorteil, oder?
Die hatten, ja, zumindest früher. Ich glaube, das ist etwas, was ganz doof jetzt gesagt, Corona ein bisschen vorteilhaft gemacht hat. Mhm. Dadurch, dass wir viel mehr Turniere haben. Du konntest jedes Wochenende Turniere spielen. In Amerika ist es normal, dass jedes Wochenende 5-6 Turniere sind. Und du dir einfach das nächste Turnier aussuchst, in deiner Gegend, wo du da hinfährst, über Kilometer hinweg. In Europa, Deutschland oder sonst wo hast du es halt einfach nicht. Und das hemmt natürlich den Spielfluss. Und wir wissen alle, umso mehr ein Magic-Spieler Magic spielt, umso besser wird er. Und wenn jemand eine Zeit lang sagt, hey, ich habe jetzt 3 Monate kein Magic gespielt oder nur ein oder zwei Mal, dann wird er einfach schlechter. Und also zumindest auf so hohem Niveau, sage ich mal. Und dementsprechend haben die Amis da schon einen sehr, sehr krassen Vorteil gehabt. Und ich glaube, den haben sie halt wirklich dadurch verloren, dass halt alles online passiert ist.
Ja, das könnte man zumindest der ganzen Geschichte, sag ich mal, positiv irgendwo rausnehmen. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie es halt jetzt weitergeht. Wir haben keine News, also wenig überraschend, muss man an der Stelle leider sagen, aber wir haben keine wirkliche News bekommen, wie es jetzt mit Constructed Play weitergeht. Die World Championship war jetzt so ein bisschen das Highlight, beziehungsweise das letzte große Turnier, wo man noch drauf hingearbeitet hat. Und der Weg war ja auch mehr, wie soll man sagen, steinig. Mit Andrei Strasky, der, glaube ich, bei der Mitte der letzten Season irgendwie aussteigen musste, weil er schon seinen Platz gesaved hatte und das wäre sonst punktemäßig nicht aufgegangen. Mhm. Also ganz, ganz komische Geschichten teilweise. Hast du irgendwelche Erwartungen, beziehungsweise bis wann wir irgendwann noch mal was hören, competitive-mäßig, oder?
Sie müssen ja eigentlich was raushauen demnächst.
Ja. Also,
wenn es eine Competitive-Szene geben soll, dann muss die anschließen hieran. Und die muss schnell kommen. Oder nicht, weil das Problem ist, jetzt sitzen die Leute auf der Straße. Jetzt sitzen Leute da rum und denken sich, ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt muss man die Leute abfangen. Und wenn man jetzt schläft, dann sitzen die demnächst in Utrecht bei Flash and Blood oder irgendwo bei Hearthstone auf einmal doch wieder im Kartenspiel und sind auf irgendwelchen richtigen Turnieren dort Pro-Spieler. Wenn Wizards jetzt schläft, verlieren die unendlich viel an oberem Prestige. Das mag vielleicht nur die oberen 2% sein. Aber da verlieren sie diese 2% und das sind einfach die Schaubilder, nach denen Leute sich eigentlich orientieren sollten.
Ja, definitiv. Also es gab noch einen sehr netten Kommentar, der wurde auch auf Reddit weitergeleitet von Sam Black, der geschrieben hat, I preferred the years where it seemed like the strength of their organized play system was the untouchable advantage Magic had over other games. Also grob gesagt, so er bevorzugt die Zeit, wo Magics organized play System unerreichbar für andere Kontrahenten war. Und das ist halt einfach mittlerweile nicht so. Du hast halt schon gesagt, Flesh and Blood hat eine sehr solide Auftakt jetzt, was das Organized Play angeht.
Richtig, eine bessere Struktur. Sie haben einfach die Wizards-Struktur genommen von vor 4 Jahren, die Leute wirklich gemocht haben, geliebt haben. Auch die hat ihre Schwachstellen, die haben sie ausgebessert. Und jetzt gibt's halt eine sehr, sehr gute Turnierstruktur.
Also meine Hoffnung, also ich schöpfe daraus ja so ein bisschen Hoffnung, auch jetzt gerade der Erfolg von der Las Vegas, ich glaube The Culling oder sowas, oder Calling wird's ja, glaube ich, genannt, bei Flesh and Blood, dass das so ein bisschen zeigt, so hey, vielleicht musst du es jetzt nicht Grand Prix, Pro Tour oder etc. nennen, aber zumindest sowas, was halt wieder in die Richtung geht, wo man Analogien schaffen kann und das heißt jetzt nicht mehr Grand Prix, sondern Magic Fest und wenn du ein Magic Fest gewinnst, hast du einen Shot auf eine Pro Tour, das heißt nicht mehr Pro Tour, sondern Players Tour und gleichzeitig behält man aber auch diese Internationalität, die Arena halt eben bietet, weil das ist halt wirklich ein Vorteil, wie wir eben festgehalten haben. So, man muss sich halt keine Gedanken machen als, keine Ahnung, südamerikanischer Spieler oder so, wie man zu einem Turnier kommt, wenn die Turniere teilweise auch online stattfinden. Und wenn man sagt, okay, wir haben jetzt hier unseren Organized Play Punkt oder du kannst dich über die Mythics, wenn du Mythic Platz 1900 oder sowas erreicht hast, dann bist du automatisch in einem Vor-Event drin, was dann wieder in einem Player-Tour-ähnlichen Event irgendwo endet. Wenn das halt, also wenn man so ein bisschen Best of Both Worlds fahren würde, das wäre eine ganz, ganz schöne Geschichte, fände ich jetzt persönlich. Und ich stimme dir voll und ganz zu, es müsste jetzt mal so langsam was kommen, weil ich fühle mich, auch wenn ich nicht aktiv daran teilnehme, so fühle ich mich schon so ein bisschen, dass ich denke, warum sollte ich jetzt up to date bleiben mit neuen Standardkarten, mit einem neuen Standardset, was jetzt sowieso bald auch wieder anfängt, wenn ich weiß, dass es keine gewisse Ernsthaftigkeit mit sich bringt, weißt du, was ich meine? Also was bringt's mir, up to date zu bleiben mit den neuesten Strategien, wenn zum Beispiel eine Iteration hier, Expressive Iteration von Strixhaven, auf einmal auch in Modern Decks auftaucht und so, wow, krass, das scheint einem wirklich einen Vorteil zu geben. Klar kann ich Modern spielen, aber wenn so im Großen und Ganzen es irgendwie kein Mehrwert bietet, dann ist es irgendwie so ein bisschen spaßlos, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, das sehe ich halt ganz genauso. Der Punkt ist, man kann jetzt von uns beiden jetzt nicht behaupten, dass wir Proto-Spieler sind, dass wir auf der Proto rumlaufen. Ich meine, klar, sonst würde uns auch niemand kennen. Aber es ist ja wirklich so, dass ein Spieler irgendwo eine Relevanz sehen muss. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich spiele wenig Standard, aber wenn ich Standard spielen würde, dann, weil ich damit irgendwie an ein Prestigeturnier rankomme. Wenn ich jetzt aber sehe, ich komme noch nicht mal mehr an Prestigeturniere dran, dann ist Standard für mich mittlerweile endgültig einfach raus. wenn ich jetzt sage, okay, Spieler, keine Ahnung, Modern, weil der nächste Grand Prix ist Modern, dann habe ich ein Ziel. Dann kann ich was damit machen. Aber Standard, das, wie ich finde, teuerste Format, ohne ein Ziel zu machen, das ist halt Quatsch. Ja, Ankündigungen müssen einfach kommen.
Absolut. Vor allen Dingen, ich denke mir halt auch so, zur Pro-Tour-Zeit hatten wir auch sowas wie die Hall of Fame. So, wo ich jetzt gerade mal geguckt habe, der letzte Hall of Famer, der dazugekommen ist, war Reed Duke in 2019. Und World Champions, gehören die zu Hall of Fame? Werden die darin aufgenommen? Gibt's das Hall of Fame System eigentlich noch? Und vor allen Dingen sollten ja auch Hall of Famer eigentlich Zugriff zu jeder Pro-Tour haben, die es ja jetzt aktuell nicht mehr gibt. Und das ist halt, für mich müssten da ein paar Fragen mal geklärt werden. Und vor allen Dingen, wenn sich alle eigentlich so einig sind, sowohl die Konkurrenz als auch die Spielerschaft im großen Stile, als auch die Pro-Spiele, warum dann nicht in den sauren Apfel beißen und sagen, hey, wir bringen die Pro-Tour wieder. So, viel mehr wollen ja die meisten
absolut
nicht.
Wobei ich sagen muss, generell habe ich ja das Gefühl, Wizards hüllt sich aktuell sehr stark in Schweigen.
Ja.
Wenn ich mir die letzten beiden Podcasts von uns anhöre oder anschaue, je nachdem, wo ich höre oder schaue, ist es so, dass wir ganz wenig so haben, so, ja, wir haben Wizards Announcement.
Ja.
Oder wenn wir haben was Krasses von Wizard Announced bekommen oder hier sind neue Sachen. Wir sind ein paar Wochen nur noch, in Anführungsstrichen Wochen, vom Pre-Release weg. Wir haben jetzt 3 Wochen oder so keine Spoiler gehabt.
Ja.
Ich
sagte, die bereiten sich vor fürs Weihnachtsgeschäft. Dann kommen wieder, jede Woche kriegen wir wieder neue, neue Previews um die Ohren und neue Produkte, die wir gefälligst kaufen sollten.
Ja, anscheinend ja schon.
Ja. Aber ich glaube, das ist auch ein ganz guter Punkt, um uns ins nächste Thema rüberzuleiten. Und zwar Innistrad Crimson Vow ist das neue Set, was uns im November, Ende November, Mitte November, glaube ich, erwartet. November. Genau. Wo wir ja ein neues Standardset bekommen werden. Wieder auf Innistrad, quasi eine kleine Reminiszenz an die gute alte Blockzeit, die sich auch viele Leute zurückwünschen. Und wir haben jetzt die neue beziehungsweise den Anfang der Preview-Season gesagt bekommen. Und das ist der 28.10.2021. Dort wird's losgehen, mal wieder mit so einem Stream auf twitch.tv/magic, wo dann wahrscheinlich wieder in so einem Event angezeigt wird. Das sind die Kernmechaniken, das sind die ersten Previews. Und meine Frage an dich: Hast du Bock auf mehr Innistrad und kannst du schon grob abschätzen, in welche Richtung es gehen könnte?
Also ich habe mega Bock auf Innistrad. Ich liebe Innistrad, ich finde Innistrad einen der schönsten Blöcke, die wir in Magic haben. Ich finde es großartig, dass sie 2 Sets haben. Wenn sie jetzt noch einen dritten Block dranhängt, dann bin ich wieder zufrieden. Aber das ist, glaube ich, einfach nur Old Grumpy Blackie, der einfach nur wieder alles so haben will wie früher, wo alles besser war. Ich mag Innistrad. Ich finde den ersten Innistrad, auch Midnight Hunt, finde ich unendlich gelungen. Es ist so viel Schönheit da in diesem Set drin. Es sind so viele starke Karten. Der Border ist der Wahnsinn. Hast du dir den Border mal genau angeguckt?
Diesen schwarz-weißen?
Nee, den anderen Border. Und zwar ist das diese Flip-Karten.
Ach so, die Comic hier, wo auch Tovola und so weiter, ne?
Genau. Ja. Und wenn du da genau drauf guckst, siehst du, dass dieselben Blumen auf der Front und auf der Rückseite zum Beispiel drauf sind. Und die einfach nur von Tag in Nacht, also von einem Gelb in den Schwarz gewandelt sind. Also sie haben auch verschiedene Farben auf Front und Rück. Da ist so viel Liebe drin. Es ist so viel Grusel drin. Es ist so viel kleine Versteckte, so, what the fuck? Was macht der da? Also allein Pithy Needle.
Ja.
Wahnsinn, dieses Artwork. Und ich finde es so schön. Ich hoffe einfach, Crimson Vow macht einfach weiter. Also, da habe ich Bock drauf. Auch wenn es weniger Werwölfe geben wird, dann wahrscheinlich eher Vampire.
Ja, also ich glaube nicht, dass wir komplett auf Werwölfe verzichten werden. Ich glaube schon, dass da so ganz, also vielleicht ein paar Reprints von früher, generelle Support-Pieces oder sowas mit drin sein könnten. So ähnlich wie wir auch aktuell, im aktuellen Innistrad hatten wir ja auch Vampire schon drin, die aber hauptsächlich im Limited, glaube ich, stark waren. Aber ja, ich habe auch ähnliche Erwartungen. Ich glaube, Soren Markov wird wieder eine größere Rolle spielen. Und vielleicht, ich bin mir storymäßig nicht ganz sicher, in welcher Relation Soren und Edgar Markov stecken. Sind die Sohn und Vater oder quasi sind es Großvater und wer ist das? Neffe? Nichte?
Wenn ihr das wisst, könnt ihr das gerne bei unserem Discord schreiben oder unter das YouTube-Video. Ich muss leider auch passen.
Okay.
Ich weiß es leider nicht. Ich würde mal schätzen, der eine ist der Großonkel von dem anderen. Einfach nur, weil es immer der Großonkel ist.
Ja, weil ich habe bei Fateful Absence habe ich mal genau aufs auf den Flavortext geguckt und dort öffnet ja Sorin Markov quasi ein Grab und ich glaube im Flavortext steht sowas drin von wegen, oh, irgendwie jemand hat die Leiche von meinem Großvater geklaut und so weiter. Habe ich kurz gedacht, oh, wenn das jetzt Edgar Markov ist und der entweder reprintet oder halt eben in irgendeiner anderen Form wieder zurückkehrt, dann ist aber, ich glaube, dann freuen sich einige, weil es ist ja ein sehr beliebter Charakter, auch ein Commander, beziehungsweise ein sehr starker Commander. Aber ja, das ist halt auch eine gute Gelegenheit, noch ein bisschen mehr das Standard zu definieren. Wir sind jetzt gerade in einem Standard, wo wir recht wenige Sets haben, wo recht wenige Archetypen beziehungsweise halt Möglichkeiten irgendwie da sind. Wir sehen momentan zum Beispiel, dass auch keine wirklichen roten oder reine roten Decks gespielt werden, zumindest im höherem Competitive Level. Gibt's da irgendwelche?
Das ist so schlimm.
Könnte man sagen. Also, aber gibt's da irgendwelche Sachen, wo du sagst, okay, irgendwie so eine irgendein Archetyp von früher, vielleicht schon von früheren Innistrad-Sets, wäre das was? Was du dir wünschen würdest, was wieder zurückkäme? Gäbe es da irgendwie so Deck-Archetyp-mäßig was?
Ja, also es ist halt, wie gesagt, Vampire sind ja praktisch gesetzt, dass sie wiederkommen. Auch die haben ja damals mit den Falcon Wraths und so weiter ordentlichen Boost bekommen gehabt. Ich muss leider sagen, der andere Innistrad mit hier Shadows of Innistrad war halt sehr Eldrazi verseucht. Das muss ich jetzt nicht haben unbedingt. Aber ich hoffe einfach, dass sie einfach hingehen und sagen, okay, wir nehmen ein paar Werwölfe, ein paar Flipkarten und der Rest der Zeit machen wir jetzt haufenweise Vampir-Support und haufenweise Human-Support und gönnen denen dann einfach allen Support der Welt und lassen die da einfach verprügeln und vielleicht ein paar Spirits. Und ja, am Ende des Tages sind wir alle happy, weil wir einfach nur ein riesencooles, großes Innistrad-Block-Ding bekommen haben, was einfach in zwei Dinge aufgeteilt wird. Ich finde es sehr, sehr strange, wie schnell sie hintereinander kommen. Dementsprechend ist es halt echt schwierig, wird es auch nachher schwierig sein, die beiden auseinanderzuhalten, glaube ich.
Ja, das stimmt. Also sie werden wahrscheinlich immer so zusammen gesehen haben, aber ich war mir fast sicher, dass du sagen würdest, vielleicht kommt ja noch mal irgendwie was Taxing-mäßiges, Talia-mäßiges, dass mal eine neue Talia oder sowas auftaucht. Welches mal ein Mana?
Die hab ich das letzte Mal schon vermisst, weil das letzte Mal hat sie 3 Mana gekostet. In Innistrad Midnight Hunt hätte ich mindestens gerechnet, dass sie dabei ist und dann 4 Mana kostet. Aber nein, kam
vielleicht,
noch nicht.
Vielleicht wird sie ja mal ein Planeswalker oder so. ihr Spark knightet und dann ist es Talia, die Arisen oder sowas, keine Ahnung.
Ja, Talia Draven, ohne Guardian.
Genau.
Nee, das ist schon interessant, was da alle für Charaktere herkommen. Ich muss generell sagen, das ist ganz, ganz viele Charaktere irgendwie, die ich noch vermisse von Innistrad. Auch aus Innistrad, aus Shadows of Innistrad und so weiter. Nicht die Eldrazis. aber ich glaube halt, dass die ein paar Sachen auch einfach nicht mehr zeigen werden. Ich glaube auch Talia gehört dazu. Talia gehört zu der Vergangenheit, was das angeht, glaube ich.
Das ist unfassbar schade. Ich hätte mir ein bisschen gehofft, dass man noch ein bisschen mehr Death and Taxes Support auch in Pioneer vielleicht bringen könnte, weil da fehlen halt noch so gute Two-Drops, die halt so ein bisschen taxen. Wobei White Weenies natürlich immer spielbar ist, aber da auch vielleicht noch ein bisschen mehr so, was in diese Richtung gut passen würde. Vielleicht eine Reminiszenz, so ein bisschen wie Champion of the Perished. So eine Version von der Karte, halt nur umgeändert. Vielleicht auch sowas. Ja, Snapcaster Mage ist wahrscheinlich vom Power-Level her zu stark. Aber ja, sowas halt irgendwie in die Richtung. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Eine andere Frage, die wir natürlich gerade mit dem letzten Thema, mit der Magic World Championship ein bisschen sehen. Wir hatten natürlich sehr viele Decks von einem Archetyp, und zwar die ganzen Izzet plus Epiphany-Decks, die halt, oder Dragons-Decks teilweise, die halt sehr, sehr stark sind, wo ich tatsächlich Stimmen gehört habe, dass man eventuell was bannen sollen würde. Wie stehst du denn dazu?
Ja, ihr könnt Ursas Saga im Modern bannen und Raga bannen im Legacy. nee, Spaß beiseite. Ich finde es immer schwierig, direkt vor einem Set was zu bannen. Gerade weil man halt nicht weiß, was passiert. Das beste Beispiel haben wir doch jetzt gerade erst gehabt. Es wurde eine Karte in Standard 2022 gebannt, weil sie halt die passende Konterkarte noch nicht im Format hatten. Vielleicht kommt ja jetzt eine Karte, die gegen Pithony gut ist, die gegen den Streitwagen gut ist oder irgendwas. Das wissen wir alles nicht. Warum kurz davor bannen? Ja. Ich würde sagen, so ein oder zwei Wochen, nachdem das Set raus ist, könnte man dann, wenn dieses Set einfach nicht gespielt wird, könnte man die alten Haie aus dem Becken lassen, um neuen Platz für neue Fische zu machen. Aber davor finde ich es nicht gut.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe jetzt ein paar Tage, beziehungsweise ein paar Wochen jetzt Standard vermehrt gespielt, auch im Local Game Store wieder. Und es ist schon grün und die Izzet-Decks sind schon deutlich dominanter als andere Farbkombinationen. Das muss man einfach so sehen. Es ist nicht so der beste Platz, um sich kreative neue Brews irgendwie zu überlegen. Aber ich meine, das Ding ist halt wirklich, wie du sagst, Crimson Vow steht sehr nah vor dem Release und jetzt halt großartig was zu verändern, nur um dann zu merken, keine Ahnung, also sagen wir mal, grün ist zu stark, jetzt müssen wir Renin 7 oder irgendwie Zika's Chariot bannen und nachher stellt sich heraus, dass nach Crimson Vow, keine Ahnung, Madu oder Rot oder Weiß oder irgendeine andere Farbe halt viel zu stark ist und dann hätte man vielleicht damit sogar dieses Power-Level wieder auf eine Ebene quasi stecken können. Und ich glaube vor allen Dingen auch noch, dass so ein paar Karten im Innistrad-Set, also in Midnight-Hand gibt, die noch nicht so ihr volles Potenzial gesehen haben. Also ich denke zum Beispiel, Puppet Stitcher ist so eine typische Karte, die gucke ich einfach an und denke mir so, das ist einfach sehr viel, was sie macht für sehr wenig Kosten, sage ich jetzt mal. Also jedes Mal, wenn du eine Instant oder Sorcery castest, bekommst du einen 2-2-Zombie mit Decayed. Klar, der kann ja nur einmal angreifen und das ist so ein bisschen die Downside. Aber man kann ja auch irgendwie, keine Ahnung, Demir Sacrifice oder sowas bauen. Und dafür fehlen mir halt noch momentan so Support-Pieces, wo man wirklich sagt, okay, das ist ein gutes Deck, was man ohne Probleme irgendwie spielen kann. Ähnlich eigentlich bei nahezu allen Adversaries, wo ich ein bisschen drauf gucke und denke mir so, ja, meistens gehen die gehen die Runden nicht so lange, dass man da viel von draus nutzen könnte. Oder man ist schon so weit zurück gegen Control-Matches, dass man sich das einfach nicht mehr lohnt oder sie so weggecountert werden oder so. Und ja, also ich sehe da noch ein bisschen Potenzial, auch was noch in den Karten schlummert, die wir überhaupt erstmal haben, die dann vielleicht verstärkt werden oder ja zum Vorschein kommen, als also wenn dann das nächste Set quasi rauskommt.
Absolut. Eine Sache, die ich noch fragen wollte und die vielleicht auch eine Frage ist, die ich auch weitergeben kann. Es werden ja Boxtopper kommen. Gibt's Karten, die du als Boxtopper wünschst?
Für jetzt das neue Innistrad? Also ich liebäugel ja noch so ein bisschen mit der Strixhaven-Idee, dass du so eine Mystical Archive beziehungsweise irgendeine Form von Reprint machen kannst, den du wieder in normale Booster packen kannst. Also sowas wie, du könntest, was vielleicht cool wäre im Stile von
Innistrad. Das ist nicht meine Frage. Boxtopper. Es werden wieder Boxtopper da sein. In Crimson Vow.
Ja.
Und da wollte ich dich fragen, was du als Boxtopper, wenn du ein Display aufmachen würdest von Crimson Vow. Und es werden ja auch ältere Karten dabei sein, wahrscheinlich.
Wieder als Boxtopper. Ja, das ist halt das, was ich meine, dass man quasi.
Nee, weil du gerade mit jedem Booster und jedes Booster
sowas. Okay, ich muss meine Gedanken ein bisschen besser sortieren. Es ist quasi, ich würde mir generell wünschen, dass sie dieses Ding wieder mitbringen und dass sie dann als Boxtopper was verwenden, was dann halt eben Boxes verkauft. Das wäre halt irgendwie ein Reprint von Liliana of the Veil vielleicht. Das wäre vielleicht generell eine neue Liliana als Boxtopper oder so. Snapcaster Mage, so diese ganzen auch modern gespielten Sachen oder Thing in the Eyes oder sowas. Das sind halt alles super gute Karten, die man dringend einen Reprint bräuchten, meiner Meinung nach. Hast du da was auf dem Zettel, was du dir konkret wünschen würdest?
Natalia.
Ja, natürlich.
Nee, also ich muss zum Beispiel bei dem Archive ein bisschen widersprechen. Wenn es ein Archive drin geben würde, hätten sie es schon tausendmal angekündigt.
Ja, das stimmt wahrscheinlich.
Dementsprechend, sie versuchen schon einfach, glaube ich, einfach die Boxtopper durchzudrücken. Und ich glaube, der Selling Point von Crimson Vow wird der Boxtopper sein. Gehe ich von aus. Weil du musst dir allein die Staffelung anschauen. Sie verkaufen praktisch dasselbe Set dreimal. Ja. Sie haben ein Set kreiert, haben es geteilt und verkaufen erst die erste Hälfte. Dann haben die Leute so, oh ja, ich habe das Set schon gekauft. Warum soll ich die zweite Hälfte kaufen? Übrigens, weil Boxtopper. Und dann verkaufen sie ja im Januar dasselbe Set nochmal, das dritte Mal, dann mit Grusel-Artworks. Und ja, dementsprechend glaube ich, müssen diese Boxtopper wirklich ein Knackpunkt sein, warum man dieses Set kaufen sollte.
Ja, ich finde es schon, ja, es ist das auf jeden Fall recht, wobei man sagen muss, halt, sowohl Crimson Vow als auch Midnight Hunt, die sind so zumindest angeworben als vollwertige Sets in sich selbst. Also, ja. Aber klar, irgendwie so eine Art, dass da halt nochmal so ein Unique Selling Point mit dazukommt, den halt auch Midnight Hunt nicht hatte. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und ich bin halt wirklich gespannt, ob sie nochmal so eine Idee von der Archive irgendwie sowas bringen, weil stell mir vor, so Innistrad, so das Mausoleum oder irgendwie so ein Graveyard-Theme, wo du dann als Artwork, anstatt quasi die Person hast, einfach nur einen Grabstein oder irgendwie der Ruheort, der letzte Ruheort von legendären Charakteren. Und dann hast Karte du das quasi als Zombie. Reprint. Bitte?
Dieselbe Karte als Zombie.
Oder sowas, ja, genau.
Also nee, dann, dass die Karte dann nicht selber als Zombie, als Card-Zombie ist, nur das Artwork dann als Zombie-Artwork sozusagen. Das wäre ganz cool.
Genau, sowas.
Und was mir jetzt gerade noch so durch den Kopf gegangen ist, wo ich so ganz kurz und hatte, so voll cool, und dann dachte ich, oh nein, bitte nicht, war dann Old Border Box Topper in Full Art. Also so Extended Art in Old Border. Aber ich dachte so, ja klar, macht ja voll, oh Gott, das sieht bestimmt nicht schön aus.
Nee, auf gar keinen Fall. Also ich muss auch sagen, jetzt habe ich durch die paar Male, die ich jetzt im Local Game Store gespielt habe, habe ich jetzt die blaue Delph-Karte in Old Border. Und das erste Mal, als ich sie bekommen habe, war noch so, wow, krass so. Aber ich brauche sie halt für Pioneer, deswegen ist es mir so, ja, okay, ich nehme sie jetzt nochmal, damit ich irgendwann mal mein Playset voll habe. So. Und da ist halt so dieser Wow-Moment ist, glaube ich, bei Old Border so langsam auch bei mir weg. Also von daher, bin ich mal gespannt, was da noch so alles kommt. Ich würde mal sagen, wir gehen zum nächsten Thema. Und zwar haben wir wieder Tribal Clash heute für euch. Und zwar beim letzten Mal hatten wir den klassischen Kampf Elfen gegen Goblins. Und heute haben wir Engel gegen Dämonen, also Angels versus Demons. Auch waren das schon beides Tribes, die im ersten Set mit drin waren, oder kam das erst später? Nee, wir hatten Sarah Angel.
Also, ich weiß, gibt's auf jeden Fall Angels. Ja. Weil es gibt den Sarah Angel in Alpha Beta. Demons muss ich, glaube ich, gerade passen, weil ich nicht weiß, wann der erste Demon rauskam. Aber das kann gut sein, dass die auch dort schon waren.
Das Ding ist ja auch mit Demons, das ist jetzt so ein genereller Typ. Ich kann mir vorstellen zum Beispiel, dass, weil ich glaube, es gibt ja auch den Djinn, also so ein Djinn. Und dann war ja, es gab ja noch nicht so diese Creature-Tagline früher, wo man irgendwie sagt, so Summon, also so wie es da ist, war Summon Djinn. Es war halt noch nicht Creature-Type Djinn oder Dämon oder sowas. Und ich glaube, vielleicht wurden mittlerweile ein paar Karten erratet von damals zu
Lord of the Pit. Es gibt einen Dämon in Alpha Beta.
Ah, okay.
Den Lord of the Pit ist, glaube ich, auch in Alpha und Beta drin. Verbessert mich, wenn es nicht so ist. Aber ich meine, der wäre auch in Alpha Beta drin.
Ja, das ist auf jeden Fall also auch wieder ein klassischer Tribe irgendwo. Also einen, den wir schon sehr früh im Magic auch hatten. Was sind so typische, also erstmal Farben müssen wir, glaube ich, reden. Angel ist schon sehr eindeutig weiß, oder?
Ja. Ganz kurz, eine Sache noch. Ich finde das ganz witzig, dass wir uns jetzt das zweite Mal an einem Versus-Deck langhangeln.
Stimmt.
Wir hatten im allerersten Versus-Deck gab's Goblins gegen Elfen. Jetzt haben wir ein Angelic versus Demonic. Auch ein sehr, sehr cooles Versus-Deck, by the way. Und zu deiner Frage, ja, also Engel sind hauptsächlich weiß. Wir haben aktuell so ein bisschen auch manchmal den Trend so weiß-grün. Mhm. Die Sigarda ist relativ häufig mittlerweile im Reprint drin. Aber ansonsten, ich meine, es gibt auch weiß-rote Engel.
Aber natürlich, neben den Engeln haben wir natürlich auch die Dämonen. Die sind hauptsächlich schwarz. Welche Farbkombination und welche Dämonen kennst du denn noch so? Also ich weiß noch, rot ist teilweise mit drin, aber gibt es auch noch andere farbige Dämonen?
Also schwarz-rot ist auf jeden Fall so mit Rakdos. Mhm. Da erinnere ich mich dran. Schwarz-grün, glaube ich, gibt's keine. Schwarz-blau weiß ich nicht. Also bei Dämonen denke ich halt persönlich ganz oft an Onis, also Ogre und Onis aus dem Kamigawa-Block. Weil das war mal so meine größte Berührungsphase mit Dämonen tatsächlich. Dementsprechend schwierig, aber ich glaube, Dämonen sind fast alle nur Main-Schwarz, oder?
Also es gibt ein paar, also gerade so Grixis hat noch ein paar Dämonen, das passt auch eigentlich ziemlich gut. Ebenso ja. Dimir, da sind dann so, ich sehe zum Beispiel Illusory Demon, ist ein 3-Mana-Demon mit, ein generisches, ein blaues, ein schwarzes. Aber du hast schon recht, es ist primär, also wirklich sehr, sehr primär schwarz. Und meistens noch mit irgendwas Rotem. Also wir kennen natürlich Rakdos, Lord of Riots zum Beispiel, und so diese ganze Bagage.
Gibt es nicht sogar einen Ninja-Dämon?
Das kann sehr gut sein.
Ich glaube, es gab den Blade Oni gibt es. Der hat Ninjutsu als Dämon, ja.
Das ist krass, ja. Vor allen Dingen, ich bin vor allen Dingen mal gespannt. Wir haben ja nächstes Jahr das zweite Set, das Streets of New Compassion. Das wird ja so ein Dämonen-Set, wo halt Dämonen wahrscheinlich in allen Farben auftauchen werden. Also nochmal ein ganz neuer Take an Dämonen. Aber was ist denn so deiner Meinung nach so der berühmteste Dämon, den man so als Magic-Spieler kennen muss, oder weil er sehr spielstark ist, oder irgendjemand, wo du denkst, der hat so einen richtig bleibenden Eindruck hinterlassen?
Also, das ist natürlich für Oldschool-Spieler ist es Lord of the Pit.
Ja.
Für jeden, der nicht Oldschool spielt, ist es wahrscheinlich der, wir nennen liebevoll Grusel-Daddy, aber eigentlich ist der Grisselbrand.
Ja, das würde ich auch sagen. Und eigentlich
die Karte, die den stärksten OCD triggert, weil es eine 7-Mana-7-7-Kreatur, die, wenn sie angreifenden Schaden macht, 7 Leben gibt. Man kann 7 Leben bezahlen, um 7 Karten zu ziehen. Und sie kostet, genau, 8 Mana.
Ja, das ist so ein bisschen, falsch gepreist. Würde ich mal. Da würde mich auch mal interessieren, was sich so die Designer dabei gedacht haben. Es muss ja eigentlich fast schon irgendwie eine Entscheidung gewesen sein, so Balancing-mäßig.
Es gibt eine Aussage von Maro dazu, wo er sagt, das haben sie ein bisschen mit Absicht gemacht, um eben so ein Off-Guard einzuerwischen, dass man eben nicht 7-7-7-7-7 hat, sondern dass man so, oh, da ist was anders.
Ah, okay. Also es war tatsächlich gewollt, meinst du, oder was? Ja. Ja, das ist also, ich find's sehr interessant, weil sie haben es ja auch mit 13 jetzt gehabt, in Innistrad, wo sie auch diesen Trescopeskian oder so, Trescophobia oder so, was ja sehr viel mit der Zahl 13 gearbeitet hat. Und jetzt hätte man die Chance hier gehabt, aber man hat es halt nicht genommen, was ich natürlich irgendwie schade finde. Aber Dämonen, das Einzige, was ich mich Story- und Lore-mäßig, wo ich mich noch so richtig dran erinnern kann, das war ja ein großes Thema mit Liliana, weil sie sich ja irgendwie an mehrere Dämonen hat binden lassen. Grisselbrand einer von ihnen, oder war das eine andere Geschichte?
Grisselbrand ist einer von ihnen gewesen, was ich sehr, sehr cool finde. Das ist auch der Grund, warum die Hellvault ein bisschen aufgegangen ist, ist tatsächlich eben, weil Grisselbrand und Avacyn da drin waren und Talia das Ding tatsächlich aufgemacht hat. Und das auf Anraten einer gewissen Dame hin.
Hat sie quasi ihren Weg dahin manipuliert, dass das so passiert.
Genau.
Kannst du noch ein paar nennen, die sonst noch dabei waren? Ich meine, war nicht irgendwie Belzenlock, glaube ich, von Dominaria war doch auch einer von denen.
Belzenlocks dabei. Oh Gott, jetzt wird's natürlich ein bisschen
Razaket. Ich weiß nicht, ob
Razaket,
das
stimmt. Razaket ist auch dabei. Razaket ist dabei. Und ist nicht hier, wie heißt der gute
Obnixilus?
Obnixilus, genau, der Planeswalk. Ja. Ich glaube Obnixilus. Ich glaube, das sind die vier, die wo Liliana sich dran gebunden hat.
Ja, das kann gut sein. Also wie gesagt, so hundertprozentiger Story bin ich jetzt natürlich nicht drin. Aber es ist schon irgendwie interessant, was die so lore-mäßig quasi, was sie da so alles bewerkstelligen. Meistens nichts Gutes, muss man sagen. Aber ähnlich bei Engeln. Wir haben schon eben genannt, so ich glaube, der Alpha-Engel irgendwo ist natürlich Sarah Angel. Also 5 Mana für eine 4-4 Flying Vigilance war damals ganz am Anfang der absolute Überreißer. Also nichts war so stark in der Luft wie das. Es ist auch heute noch so ein bisschen so die Rolle von Engeln in Formaten, oder? Es sind meistens große, natürlich fliegende Kreaturen, die ein bisschen spielerisch, sag ich mal, den Tag retten. Oftmals exilen sie irgendwas oder flickern was oder haben Lifelink oder sowas oder Schutz vor irgendwelchen anderen Kreaturentypen. Gibt's da Engel, die dir so besonders im Hinterkopf geblieben sind, als dass sie genau so eine typische Engelrolle erfüllen?
Zeros Avenger. Zeros Avenger ist über Jahrzehnte lang eine Karte für Death and Taxes gewesen mit 2 Mana 3-3. Fliegend Wachsamkeit und der konnte erst ab Runde 4 gespielt werden. Und man hat den halt über die Erderfiole schon Runde 3 reingecheatet und konnte damit halt ein bisschen Spaß haben. Das ist so für mich so dieses Es ist ein gigantischer Fliegerbieter. Ja, ich weiß, 3-3 ist nicht gigantisch, aber ich bin Legacy-Spieler. Für mich ist das groß. Ja. Auf der anderen Seite natürlich, wir haben Avacyn so als einer der ikonischen großen Engel geworden mittlerweile. Wenn man sich früher anschaut, wir haben sie schon bei den Roten genannt mit Akroma, also die weiße Akroma, auch die absolut ikonisch. Das ist schon, da gibt es schon einige. Ich weiß nicht, für dich wahrscheinlich die gute Boros.
Ja, ich hätte jetzt tatsächlich Lyra Dawnbringer gesagt, weil das war, glaube ich, für mich so ein Moment. Das kommt aus einer Geschichte, die ich schon mal erzählt habe, und zwar so einer Meta im Standard, wo ich sehr, also eigentlich fast alle Aggro gespielt haben. Und ich mir dann irgendwann gesagt mal, hey, ich bin jetzt mal super clever, ich pack einfach Lifelinker mit rein und Lyra Dawnbringer, 5 Mana, 5-5, Flying, First Strike, Lifelink und gibt nochmal anderen Engeln 1-1 und Lifelink, ist so der Moment, wo man wirklich sagt, okay, wenn sie nur einmal zuhaut oder einen blockt, dann ist es eigentlich vorbei schon. Und das war halt einfach so ein großer Moment für mich, wo ich dann gesagt habe, okay, eine Engel könnte schon cool sein. Nicht nur sind die super gefährlich, je nachdem, was halt so in der Meta sonst so rumfliegt. Also in dem Standard war halt dann auch Boros Engel so ein Deck, was man auch ohne Probleme hätte spielen können. Eben, weil auch sowas wie Shalai, Voice of Plenty oder von dir eben erwähnt, die Aurelia, Exemplar of Justice halt sehr stark gespielt wird und eben auch sehr stark in so einem Boros-Bild gut vereinbar war. Darüber hast du halt zum Beispiel sowas wie Resplendent Angel auch noch gehabt, der eben dann noch mit dem Lifelink interagiert, so. Und das ist halt schon, das war eine gute Zeit, muss man wirklich sagen. Also eine Zeit, wo ich wirklich gesagt habe, okay, das könnte wirklich einer meiner Lieblingstribes irgendwo werden, weil sie halt so eine gewisse Allmacht irgendwie mit sich bringen, spielerisch, aber dabei gleichzeitig nicht zu stark sind. Also das habe ich dann, glaube ich, mit dem nächsten Set, wo dann das Deck nicht mehr so stark war, direkt gemerkt. Ich glaube, da war dann dieser lustigerweise Dämon, der Whisperer. Wie hieß der denn noch mal? Doom Whisperer. Weil der war, glaube ich, dann genau im nächsten Set kam der und der war einfach für dasselbe Mana-Kosten einfach Flying Trample 6-6 und da kommst du halt auch nicht vorbei, nicht mal mit einer Lyra. Und das war dann so ein Moment, wo ich dachte, okay, die gute Zeit von Engels ist schon wieder vorbei.
Ja, meine lustigste Geschichte mit Engeln ist tatsächlich zu einer Zeit, wo der Baneslayer Angel das allererste Mal gedruckt wurde. Und da hat er einen Spitznamen bekommen. Dann der Wallet Slayer, also der Geldbörsenschläger. Weil, weil die Dinger waren so zwischen 50 und 70 Euro und du hast halt 4 Stück in einem Standarddeck gespielt. Und zwar in mehreren Standarddecks. Fast jedes Standarddeck hatte 4 Stück davon drin. Und das war halt der absolute Wallet Slayer. Du brauchst diese Karte, um Standard spielen zu können. Und das ist kein schönes Standard gewesen, wenn du erstmal 200 Euro für ein Playset Karten ausgeben musst und dann immer noch 71 andere Karten finden musst.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also das war auch dann, man romantisiert das, glaube ich, so im Nachhinein so ein bisschen. Auch so Sarah Angel wird, glaube ich, zu der Hochzeit keine günstige Karte gewesen sein. Ich glaube, das war, ich habe, glaube ich, Stories gehört, wo Leute dann auch so Black Lotus und Co. getauscht haben oder irgendwie Shivan Dragons und ähnliches, wo man dann so gesagt hat, ja, okay, nee, das brauche ich jetzt. Das ist eine eindeutig stärkere Karte.
Ja.
Flash forward zu heute. Aber natürlich, wir können nicht Engel sagen, ohne natürlich meinen Lieblings-Commander mittlerweile, Lieblings-Deck auch aus einem Standard von dem Engel-Deck danach. Also, die Rede ist von Feather natürlich, Feather the Redeemed. 3 Mana in Boros-Farben, 3-4, der immer, wenn er mit einem Instant oder Sorcery konfrontiert wird, beziehungsweise halt einer Kreatur mit getargetet wird, wird diese Karte geexiled und man kann sie dann am Ende des Zuges wieder auf die Hand nehmen. Unfassbar stark, weil es halt eine gewisse Form von Kartenrecycling ermöglicht. Also die Karten sind nicht einfach weg, sondern sie landen wieder auf der Hand. Und wenn alles gut läuft, landen sie nächste Runde oder am Ende der nächsten Runde wieder auf deiner Hand. Und dagegen konnte man eine Zeit lang nicht viel gegen machen. Heutzutage schon eher weniger. Also heutzutage ist es halt einfach keine starke Karte mehr. Sie ist halt leider nicht mal mehr gut genug, um wirklich in Pioneer gespielt zu werden. Also ich glaube, man könnte spaßeshalber immer noch das Deck drumherum bauen. Aber ist auch in unserem Engel gegen Dämonen-Vergleich gar nicht mal so super relevant, weil es ein sehr einzigartiger Effekt ist, oder? Also ein ähnlicher Effekt hat man noch nicht wirklich auf Engel gesehen, glaube ich.
Nee, eigentlich nicht. Ich finde auch Feather an sich halt ganz interessant, weil Engel und Dämonen sind meistens so diese großen, fiesen, klatschenden Viecher am Himmel. Und Feather ist nun mal sehr fair bepreist.
Für ja.
3-4 für 3 Mana, das ist schon, das ist gut.
Auf jeden Fall.
Und dann gab es halt, es gab immer schon auch etwas kleinere Dämonen, so Vowbringer mit 5 Mana 4-4. Zu Beginn des Versorgungsmanns muss der Spieler, der dran ist, eine Kreatur opfern. Aber so richtig, richtig kleine Dämonen gab es halt nie irgendwie.
Ja. Ja, das
es
stimmt.
Gab kleine Engel, aber nie kleine Dämonen.
Genau, also so ein Vertreter vielleicht aus der jüngeren Vergangenheit, der auch heute noch ein bisschen play sieht in Pioneer, ist halt Spawn of Mayhem. 4 Mana 4-4 mit aber einer Spectacle Cost. Das heißt, wenn ihr es schafft, den Gegner Schaden zu machen, kostet er nur 3 Mana. Und dann ist der halt wirklich extrem stark. Für 3 Mana ein 4-4er mit Flying Trample, der einem ja dann auch noch mal jede Runde einen Schaden macht, beziehungsweise den Gegner einen Schaden macht und man selbst. Und dann stärker wird, wenn der Gegner unter 10 Leben ist. Das ist schon, glaube ich, so der kleinste spielbare Dämon irgendwie gewesen, der mir zumindest jetzt gerade einfällt. Also es gab wohl noch so ein paar Sachen wie so 3 Mana 5-5 Sachen aus irgendwie Hour of Devastation, die dann irgendwie Zombie-Crocodile-Demon-Formungen irgendwie sind. Okay. Aber die wurden halt nicht wirklich gespielt, wenn man mal ehrlich ist. Und ja, sonst, wie du schon sagst, sind es halt auch irgendwie diese präsenzzeigenden Finisher, die dann eben zeigen, dass das Spiel jetzt bald vorbei ist. Vielleicht noch
auch einfach, weil es wenig Support-Karten gibt. Also klar, jetzt wir haben jetzt mit Kaltheim hatten wir diesen kleinen Engel, der immer, wenn Engel ins Spiel kommen, noch +1/+1 Mana gibt. Und so ein bisschen Engel-Support war dabei. Aber so einen richtigen krassen Engel-Support oder so einen Drachen-Support, wie es jetzt zum Beispiel für Goblins oder Elfen ist, gab's nie. Also es gab oder sehr, sehr wenig. So klar, wir hatten Ding, die sagte halt, alle Engel kriegen +1/+1 und ja, okay, davon gab es 1-2 Karten. Aber grundsätzlich so, sind das alles einzeln stehende, dicke, fliegende Viecher irgendwie.
Ja, irgendwie, also bei beiden Tribes muss man das wirklich so sagen. Ja. Ne? Also eine Karte, die ich noch erwähnen wollte, weil sie tatsächlich mehr Play sieht, sogar noch als der Spawn of Mayhem, ist Scourge of the Skyclaves. Aber der fällt wieder so ein bisschen in die Kategorie wie Feather, untypische Dämonen. Mhm. Also ist so ein bisschen wie Death Shadow, halt einfach eine Karte, die stärker wird, je weniger Leben beide Spieler haben. Und das ist halt dann einfach, aber es ist jetzt nicht typisch, wofür man Dämonen eigentlich kennt. Deswegen lassen wir den jetzt mal so ein bisschen außen vor, sage ich jetzt mal. Aber ja, das ist schon wirklich interessant. Ist jetzt auch eine ganze Weile her, seitdem wir noch mal so einen wirklich spielbaren Dämon im Standard so wirklich hatten, oder?
Ja, wir hatten ja vor 2 oder 3 Jahren hatten wir ja Razaket.
Ja.
Der war auf jeden Fall playable und ich glaube, dann hört's auf.
Ja, das ist halt irgendwie auch, ich glaube halt so die, was sich Wizards of the Coast vorstellt, wie ein Dämon sein soll oder auch Engel, wenn man, das kann man eigentlich auch beide drauf finden, also diese großen fliegenden Monsterinnen oder halt Kämpferinnen, die halt einen großen Einfluss machen, wenn sie mal da sind. Das bietet sich halt nicht wirklich für Tournament-Play an, also mehr dann so Casual Commander-Gedöns.
Genau.
Aber da sind sie dann wiederum ganz mächtig.
Tatsächlich einen sehr, sehr coolen Commander für beide Tribes zusammen.
Echt?
Mit Kalia, die halt hingeht und sagt, wenn sie angreift, kannst du einen Engel, Dämon oder Drachen aus der Hand angreifen, getappt ins Spiel bringen.
Ja.
Und damit gibt es sogar eine Combo.
Echt?
Es gibt eine Combo aus einer Karte, die sagt, Dämon, der, wenn er angreift und hittet mit Erstschlag, dem Gegner die Leben auf 1 setzt. Und naja, dann kommt halt Kalia und haut die restlichen 2 Schaden.
Ach so, okay. Ja gut, das ist eine sehr einfache Kombo. Aber hey, eine sehr einfache, aber auch effiziente Kombo, muss man sagen.
Ja.
Kalia, ist sie selbst Engel oder Dämon? Oder nee, sie ist nur ein Human, glaube ich. Einfach.
Ich glaube, sie ist nur Human, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, weil auch diese Dreierverbindung, die ist mir auch schon mal vorher aufgefallen. Also Kalia generell, die Karte ist mir schon vorher aufgefallen. Und auch immer dieser Engel-Dämonen-Bezug. So dieses schon irgendwie 2 Seiten derselben Medaille irgendwo und die dann vereint sind auf der Münze Mensch sozusagen. Und was ja auch so ein bisschen die Rolle ist von beiden auf so Planes wie eben Innistrad oder halt auch eben Kaltheim, wo dann sie die einen natürlich für die gute Seite stehen und die andere für die böse Seite. Wobei man sagen muss, bei Engel, wir haben schon die schwarzen Engel teilweise erwähnt, die ja dann auch nicht immer Gutes machen. Also ich denke an diesen, was war das für eine Kombination aus Gisela und noch einer anderen Engel, die dann jeweils, wenn du sie flippst, eine große Karte ergeben haben.
Breya und Gisela, die zusammen einen Eldrazi-Engel ergeben.
Genau, also das ist auch nicht, was man klassischerweise als einen positiven Charakter darstellen würde. Ich glaube, der war auch mehr Antagonist als Protagonist in der Story. Aber ja, das ist auf jeden Fall.
Da muss ich halt so sagen, für die Leute, die es nicht wissen, ich habe, als ich angefangen habe Magic, habe ich angefangen, mir eine kleine Sammlung aus Karten zu holen und habe angefangen, Fallen Angels zu sammeln.
Ja.
Ein schwarzer Engel, 5 Mana, 3/3, man kann eine Kreatur opfern, der kriegt +2/+1. Und mittlerweile habe ich jeden Fallen Angel aus jeder Edition, den es so gibt, angefangen eben mit Legends, bis halt zu den neuesten, dann auch teilweise in Foil, in teuer Foil, in wirklich teuer Foil. Und wirklich, wirklich so, das war so mein erstes Sammelobjekt war tatsächlich dieser Fallen Angel, das war Schwarze Engel.
Ja, das glaube ich. Also das ist, wie gesagt, die haben einfach so eine gewisse Faszination, auch gerade weil halt auch die ZeichnerInnen bei Magic auch so unfassbar gut sind. Die sind halt eben so ikonisch mit den ja Valkyren-esken Kämpferengeln irgendwie. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Tribe, den ich nicht missen wollen würde. Aber ich würde sagen, wir kommen mal zur abschließenden Frage. Wenn du jetzt die Wahl hättest, auf welches Lager würdest du dich stellen? Ist es das Lager der Engel oder das Lager der Dämonen? Wo fändest du dich eher wieder?
Ich bin Weißspieler, also ist bei uns beiden, glaube ich, immer so die Frage, wo ich denke so, schwierig. Bei mir wird es die Engel sein. Sie haben Fallen Angel, sie haben Zera Avenger. Auch wenn Dämonen Ogaonis haben und Ogaonis die coolsten Dämonen waren, die es jemals gab.
Ja.
Aber ich bleib bei Engeln.
Ja, ich glaube tatsächlich wenig überraschend, wenn Feather meine absolute Lieblingskarte der Bayern ist, dann kann ich, glaube ich, nichts anderes wirklich sagen, außer ja, Engel an dieser Stelle. Aber wir wollen es natürlich auch von euch wissen, welchem Tribe ihr euch zu stößig fühlt und vor allen Dingen, warum? Das ist ja auch so eine sehr wichtige Frage. Seid ihr der Rakdos Commander-Spieler, der mit Coinflips und sowas gewinnt? Oder könnt ihr einfach viel mehr mit den Dämonen anfangen? Lasst es uns auf jeden Fall wissen in den Kommentaren, auf Discord. Es wird auch mal wieder eine Umfrage geben zu dem Thema. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon. Wo ihr dann mit Emojis bzw. mit so einem kleinen Poll quasi dran schreiben könnt, auf welcher Seite ihr seid. Und ja, dann führt die Diskussion weiter im Discord in den Kommentaren. Wir gehen noch mal kurz auf Ask Us Anything ein, die Rubrik, wo wir Fragen von euch beantworten. Und auch da, wir haben wieder einen kleinen Fragenkatalog, der auch schon ein bisschen länger her ist, aber vielleicht auch nicht weniger interessant ist. Und zwar haben wir einmal von DK, ist Kamigawa Dynasty noch Fantasy oder schon eher Science Fiction, also Sci-Fi, aufgrund des Cyberpunk-Settings? Kamigawa Dynasty oder Neon Dynasty heißt es ja, ist ja auch das erste Set im neuen Jahr und hat eben diesen Cyberpunk-Style. Würdest du sagen, das ist noch Fantasy oder ist das schon zu weit weg?
Also für mich ist Cyberpunk eine ganz krasse Fantasy-Einteilung. Sci-Fi hat für mich nichts mit Cyberpunk zu tun. Gar nichts. Sci-Fi ist Cyber-Pew-Pew. das ist was völlig anderes als Cyberpunk. Cyberpunk ist eher so in die Richtung, wir haben krasse Farben, wir haben Neonfarben, wir haben Leute, die sich mit Maschinen verbinden, aber gleichzeitig auch ein Äther, wo Magie durchfließt oder sonst was. Dann ist es ähnlich wie Mirrodin, wo halt auch dann nachher einfach die Vision nach Serumsgenuss gibt es nicht umsonst. Ja. Und wir haben halt dort auch oder die Phyrexianer mit ihrem Glittering Oil oder. Das ist vollkommen normaler Fantasy-Kram, meiner Meinung nach.
Ja, das stimmt schon. Also es sind auf jeden Fall Fantasy-Elemente mit drin. Und es ist halt so ein bisschen, man tut sich immer so ein bisschen schwer mit Genrebezeichnungen. Ich finde es zum Beispiel super schwierig bei Star Wars. Weil Star Wars wird häufig aufgrund des futuristischen Settings in die Science-Fiction kategorisiert. Wobei ich eher sagen würde, dass Star Wars ist mehr eine Geschichte über, also zumindest der ersten Teil in New Hope. New Hope ist so ein bisschen so dieses Prinzen, Prinzessinnen, fast schon klassische Fantasy. Also Luke Skywalker ist der verlorene Prinz irgendwie und Prinzessin Leia, da steht schon irgendwie im Namen. Das ist schon rein von, wie die Geschichte aufgebaut ist, ist es schon sehr klassische Fantasy, oder?
Ja, das vielleicht, aber das Setting selber ist Sci-Fi. Ja. Da kommst du nicht drum herum. Das Setting selber ist Sci-Fi. Du hast, im Endeffekt hast du eine Grundstory von Romeo und Julia gefühlt. Und wenn ich Romeo und Julia mit Laserwaffen aufeinander schießen lasse, Ist das selten Fantasy?
Aber ich muss auch sagen, also dann ist es vielleicht mehr ein futuristisches Setting als so Science Fiction, weil Science Fiction denke ich automatisch an Star Trek. Und das ist halt wirklich so, dass ja jede Technologie irgendwo erklärt und es ist halt so, es geht mehr um wirklich die Science hinter der Fiction. Weißt du, was ich meine? Es ist halt mehr so.
Dann weißt du jetzt schon, dass du jetzt gerade in den Kommentaren einen Krieg zwischen Star Wars und Star Trek Fans ausgelöst hast. Ich möchte das nur mal betonen.
Ja,
nicht auf meine Mist gewachsen. Nein, Spaß beiseite. Ich gebe dir absolut recht, gerade wenn es um den ersten Star Wars geht, absolut, dass es weniger im Sci-Fi ist. Aber es ist ein Sci-Fi-Universum. Es ist ein hochtechnologisiertes Universum, wo man auch da Cyberpunk-Elemente sehen könnte, durch eben zum Beispiel die Macht und Ähnliches. Durch diesen Magieansatz.
Ja.
Und das ist wirklich etwas, was ich sehr, sehr interessant finde, weil diese Theorie zu verfolgen ist meiner Meinung nach sehr, sehr cool und ich muss mich ja outen. Ich bin ja Star Wars Fan, ich kann ja mit Star Trek und dem anderen Kram nichts anfangen. Ist es ja wirklich so, dass ich sage, hey, das hat so viele Elemente da drin. Aber wie gesagt, als Fantasy würde ich es halt nicht bezeichnen.
Ja, und also ich muss auch sagen, also es ist ja immer so ein Genre-Mischmasch. Also Star Wars ist, glaube ich, deutlich mehr Mischmasch. Also Star Trek ist da schon klarer definiert als Science Fiction, meiner Meinung nach. Ich mag auch Star Wars, zumindest die alten Filme. Und Star Trek habe ich zu wenig bisher gesehen. Aber die Sachen, die ich gesehen habe, fand ich durchaus interessant. Aber das war auch gar nicht die Frage, sondern ob Neon Dynasty Science Fiction ist. Ich würde, glaube ich, sagen, es ist immer noch Fantasy. Einfach nur, weil wahrscheinlich sie auf irgendeine magische Art und Weise diesen Fortschrittsschub erklären werden. Also es wird wahrscheinlich irgendeine Art von Mana-Kristall sein, die dann diesen Energietreibstoff irgendwie hergeben. Und
ich glaube, sie benutzen Geister.
Oder Geister,
ich denke, sie werden aus Geistern Plasma erzeugen, weil Kamigawa war ja die Spirit World. Und es gibt ja die Geisterwelt. Und wenn sie die Energie aus der Geisterwelt abziehen, ich glaube, das wird so ein bisschen die Story dahinter werden. Da freue ich mich schon drauf.
Das kann auf jeden Fall gut sein. Also ich würde es halt immer noch, also wir müssen natürlich schauen, wie die Karten jetzt im Endeffekt werden und das Artwork und so weiter. Aber ich glaube schon, dass da eine ordentliche Schippe Fantasy mit drin sein wird. Dann quasi daran anschließend, ebenfalls von DK, ist, in Midnight Hunt gibt es ja Transformieren. Glaubt ihr, dass diese Mechanik auch in Kamigawa Neon Dynasty kommen könnte? Zum Beispiel Samurai zu Cyborgs, wie diese, ein Wolverine-Film damals, wie in diesem Wolverine-Film damals, okay. Ich denke, es könnte sehr gut passen. Ja, was glaubst du? Werden sich Cyborg-Ninjas entwickeln zu Robotern oder wieder zu Menschen?
Ich will einfach keine Flipkarten mehr haben. Ich habe die Schnauze voll von Flipkarten. Bitte hört auf damit. Werwölfe sind cool, ja. Reicht jetzt auch wieder. Ich war so froh. Das war das einzig Positive, was das D&D-Set hatte. Es gab keine einzige Flipkarte.
Ja.
Das hat mich so glücklich gestimmt und ich hoffe einfach, dass sie nicht schon wieder Flipkarten bringen. Echt nicht. Echt nicht.
Ja, das kann ich so sehr gut nachvollziehen. Vor allen Dingen jetzt, wenn man wieder Paper mehr spielt oder mir ist es aufgefallen, allein die Pathways oder noch besser die Zendikar Rising Painlands, die du quasi auf der einen Seite sind die Mythic, auf der anderen Seite sind die zu so drei Mana und drei Leben und sie kommen ungetappt rein. Ich habe die meistens auf der Landseite schon im Deck, auch wenn es eigentlich ja nicht richtig ist, aber ich flippe sie halt in 80% der Fällen auf die Landseite und dementsprechend ist es halt so, ja, okay, kann ich mir auch irgendwie das ganze Geflippe eigentlich schenken, wenn ich sowieso nur in den seltensten Fällen den Spell selber brauche. Dann haben wir noch eine Frage von Trading Card Cave, der schreibt, hey Gamery, durch dich bin ich in die deutsche Magic Community auf YouTube aufmerksam geworden. Erstmal das könnt ihr auch gerne tun. Schaut mal in den verlinkten Kanälen von uns beiden ein bisschen rum. Wir haben da ganz großartige Kollegen mit dabei, die super Content machen. Weiter schreibt er, ich habe zuerst nach deinen Videos auf Kartmarkt gesucht und hier ist mir aufgefallen, dass dein Englisch irgendwie Deutsch anhört. Gut. Die Frage ist, wie kam es dazu, dass du Videos für Kartmarkt gemacht hast? Genau, ich habe eine Zeit lang für Cardmarket nicht wirklich gearbeitet. Es war mehr so ein freiberufliches, auftragsbasiertes Ding. Das war noch gerade ganz zu Anfang von der Content-Offensive von Cardmarket, die ja da deutlich organisierter momentan wieder rangehen. Und im Endeffekt war es ganz einfach. Die haben öffentlich gesucht auf der Jobs, auf dem Jobs-Reiter auf der Webseite. Und dort haben sie halt nach Content-Creatern gesucht und da habe ich mich beworben. Und dann hatte ich ein sehr nettes Gespräch mit den Leuten von Cardmarket und hat sich das halt so ergeben. Also viel mehr steckt da eigentlich auch gar nicht hinter. Das Ding ist halt nur, es war sehr unorganisiert im Sinne von, uns wurde quasi gesagt so, hey, macht Videos so und wir nehmen die dann ab und dann ist das cool. Aber es war jetzt nicht so, ihr müsst jetzt jede Woche ein Video machen und so weiter. Und wie das bei mir halt dann immer so ist, irgendwann waren dann auch, ich habe das während der Uni-Zeit gemacht, irgendwann war dann eine Prüfungsphase, dann war man vielleicht während der Prüfungsphase oder nach der Prüfungsphase im Urlaub und dann hat man es irgendwie dann vergessen, dann ist man mal umgezogen und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen versandet. Aber es war eine sehr gute Zeit und es hat mich auf jeden Fall so ein bisschen mehr in die Richtung YouTube-Content gedrängt, den ich ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so krass gemacht habe.
Ich erinnere mich.
Ja, genau. Erinnerst du dich oder hast du auch schon mal irgendwie so Interaktionen mit größeren Firmen gemacht, auch gerade in der Magic-Szene oder irgendwas,
wo du Videos produziert hast? Ich wurde ja auch beim Content-Creator-Programm von Card Market angenommen. Ich habe noch nie ein Video hochgeladen.
Ach so, ja, okay.
Das war ich ja auch mit dabei. Da haben wir ja noch selber noch in person zusammen ja im Fischkrieg drüber philosophiert gehabt.
Genau.
Als das Abschlussprojekt anstand von euch so ein bisschen. Da haben wir auch drüber geredet, wie das so abläuft und ob wir das uns vorstellen können, so weiter. Ja. Und ja, ansonsten schon. Also es gibt ja schon ein paar Firmen, die da auch angefragt haben, die dann auch Videos haben wollen. Und ja, die ganzen Reviews im Endeffekt sind ja ähnliche Sachen, wenn Firmen auf dich zukommen und sagen, hey, wir haben hier was, ein Produkt, mach Videos dazu. Nur das hier Card Market ja eine ganz andere Offensive. Das war schon was Cooles, gerade weil es halt sehr Magic bezogen war.
Ja.
Und die Videos waren auch sehr, sehr, sehr gut. Ich erinnere mich an die Aktionen, die wir teilweise aber abreißen mussten. Weil es doch, könnt's ja, also ich kann es zumindest offen sagen, du musst mir ja nicht zustimmen, aber es war halt doch unendlich chaotisch. Und ich erinnere mich an Tage und Situationen und Aktionen, wo wir echt ganz, ganz hart schlucken mussten, wo ich sonntags in den Laden gerannt bin, um da Sachen rauszugeben für irgendwelche Videos. Du musst mir, wie gesagt, Kopf gerade.
Also, ich grinse einfach nur.
Ich sag das schon. Ding, deswegen.
Ja.
Aber es hat tatsächlich dazu geführt, dass gerade dieses YouTube wieder bei dir ein bisschen in den Vordergrund geraten ist, was ich ganz cool fand.
Absolut.
Und hat auch, glaube ich, ist auch einer der Faktoren, warum wir beide jetzt hier sitzen.
Auf jeden Fall. Also da spielt natürlich auch noch ein bisschen mehr dazu, aber generell dieses etwas ernsthaftere Herangehen an Videos im Sinne von, ich produziere das jetzt hier nicht unbedingt für mich. Und vielleicht, weißt du, ich würde jetzt wahrscheinlich eher mehr heutzutage, wie halt viele Streams oder sowas von mir laufen, einfach mich halt hinsetzen und dann irgendwas machen, was halt Magic bezogen ist. Aber so dieses, ich gebe das ab, jemand guckt da drüber und das muss eine gewisse Qualität entsprechen, in der ich mir halt auch so sagen würde, okay, das ist von mir und da bin ich stolz drauf. Das hatte ich wirklich so zum ersten Mal Magic bezogen natürlich bei Card Market und halt wegen meinem deutschen Englisch. Das war tatsächlich ziemlich nett, weil ja ich das von Mandy, die halt mit mir Radio Ravenclaw macht, den mein Harry Potter Podcast. Ich habe mir quasi jeden Text, den ich geschrieben habe von den Videos, habe ich mir von ihr quasi auch abnehmen lassen. Und da waren noch, huiuiui, da waren Sachen dabei, da hättet ihr euch, und vor allem die englischen Content-Zuschauer hätten sich sehr gewundert, was ich da hätte gemeint. Also von daher.
Das ist not the yellow from the egg.
Ja, genau. Ich glaube, was ich mal irgendwie versucht habe zu übersetzen, ist es höchste Zeit oder so. Und ich habe es versucht zu übersetzen mit It's highly time, was halt nicht funktioniert im Englischen. Aber ja, genau, das ist soweit zu Ask Us Anything für heute. Ja. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, seid nicht schüchtern, schreibt sie ins Ask Us Anything, da picken wir uns dann immer eine Handvoll Fragen raus. Und ja, zu guter Letzt wollen wir uns natürlich auch bedanken bei unseren Patreon-Supportern auf patreon.com/gamery, unter anderem auch eben die Gold-Unterstützer Buster Madison, General Götterspeise und Easy Reader 24. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt dem Ganzen doch ein Like bzw. eine positive Review, folgt und abonniert dem Kanal bzw. dem Podcast, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Und auch vielen Dank an dich, Marc, mal wieder fürs Dabeisein.
Immer wieder gerne.
Und wir hören und sehen uns, wenn ihr denn so wollt, nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.